Erst wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, CCS und das Ersetzen der Fossilen durch Biomasse, dann entlassen wir dieses zuvor durch Photosynthese aufgenommene CO2 nicht in die Atmosphäre, sondern nehmen es dann durch die Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, CCS, dauerhaft aus der Atmosphäre. Dann können wir von einer Nettoentnahme von CO2 aus der Atmosphäre sprechen.
Allein um einen gewissen Umfang an Kohlenstoffmanagement-Kapazität zu errichten bis 2040, 50, ne, zur Mitte des Jahrhunderts hin, einfach erheblicher Skalierungsbedarf, und der lässt sich auch nicht beliebig beschleunigen. Das heißt, wir sind von daher auch eigentlich darauf angewiesen, dass wir viele Emissionen auf, ich sage jetzt mal, klassischen konventionellen Weg reduzieren werden, um dann den verbleibenden Rest durch die Technologien des Kohlenstoffmanagements noch auszugleichen und weiter zu vermeiden.
Willkommen bei NPower. Heute geht es los, und zwar Folge 114. Unser Thema ist Carbon Management in Deutschland. Wenn man sich Carbon Management anschaut, dann merken wir, dass das ein ziemlich komplexer Raum ist mit sehr, sehr vielen Abkürzungen. Und zwar zum Beispiel CCS, das steht für Carbon Capture and Storage. CCU, das steht für Carbon Capture and Use. CDR steht für Carbon Direct Removal, also alle Ansätze zur Entnahme von Treibhausgasemissionen aus der Atmosphäre. Dann gibt es DACS als Beispiel für CDR, das ist Direct Air Carbon Capture and Storage. Und dann gibt es noch zum Beispiel BECCS, das ist Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Und das sind nur die Technologien, und das sind nur einige Technologien. Dann gibt es natürlich noch andere Abkürzungen, wie zum Beispiel die CMS, das ist die Carbon Management Strategie, die LNE, das ist die Langfriststrategie, Negativemission. Und natürlich gibt es auch Gesetze, und zwar zum Beispiel gibt es das KSPG, das ist das Kohlendioxidspeicherungsgesetz. Also alles recht komplex. Und genau deswegen machen wir diese Folge 114, um in diesen Bereich einfach ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, ein bisschen Sichtbarkeit reinzubringen, und damit ihr, wenn ihr das gehört habt, einfach ein bisschen mehr Ahnung habt, was passiert dort eigentlich und was sind die Dinge, die da diskutiert werden. Wir haben schon einmal zu negativen Emissionen eine Folge gemacht, und zwar Folge 73, damals mit dem Chief Technology Officer von Climeworks. Das ist eine der größten DAX-Companies, also vor ungefähr 40 Folgen. Und deswegen dachten wir, ist heute vielleicht eine gute Möglichkeit, noch einmal tiefer in das ganze Thema Carbon Management einzutauchen. Und das machen wir mit zwei wunderbaren Gästen. Die erste Gästin ist Co-Leiterin des MCC, das ist das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Und dort ist sie die Leiterin der Arbeitsgruppe Nachhaltiges Ressourcenmanagement und globaler Wandel. Und sie ist zudem sogar noch Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin, zu Berlin. Deswegen willkommen im Podcast, liebe Professorin Dr. Sabine Fuß. Hi Sabine.
Hi.
Schön, dass du dabei bist heute.
Danke für die Einladung.
Und Sabine hat an einem Papier mitgearbeitet, und das ist jetzt gerade im April 2024 rausgekommen, und das nennt sich Kohlenstoffmanagement, integriert Denken, Anforderungen an eine Gesamtstrategie aus CCS, CCU und CDR, also wieder diese Abkürzung, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und jemand, der da noch mitgearbeitet hat und sehr stark mit involviert war, ist unser zweiter Gast, und er ist Wissenschaftsreferent im Bereich Energieressourcen und Nachhaltigkeit bei AKTECH, das ist die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, und dort ist er federführend unterwegs im Akademienprojekt Energiesysteme der Zukunft. Er ist Ökonom, und wir freuen uns, dass er dabei ist. Hallo und schön, dass du dabei bist, Dr. Johannes Pfeiffer.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Voll schön, dass ihr dabei seid. Ihr beiden, fangen wir mit Sabine an. Sabine, magst du dich kurz noch vorstellen, warum arbeitest du im Bereich Carbon Management? Warum ist es wichtig, dass wir da das Augenmerk drauf haben? Nicht nur heute, sondern vielleicht auch in den nächsten 5 bis 10, sogar 20 Jahren.
Ja, meine Hauptmotivation ist da wahrscheinlich, dass wir im Moment kurz davor stehen, unser Kohlenstoffbudget aufgebraucht zu haben. Das heißt, den Anteil von CO2, den wir noch in der Atmosphäre ablagern können, bevor wir dann wirklich definitiv unsere Chance, die Pariser Klimaziele zu erreichen, vertan haben. Und Carbon Management kann uns dabei helfen, hier noch die Kurve zu kriegen. Und das motiviert mich, hierbei zu helfen.
Wunderbar. Und Johannes, die gleiche Frage auch an dich. Warum ist es gerade wichtig, dass wir uns mit Carbon Management mehr auseinandersetzen, vielleicht auch im gesellschaftlichen Diskurs insgesamt?
Ja, anknüpfend an das, was Sabine gesagt hat, ist es so, dass das ein, sag mal, neuer zusätzlicher Bereich in der Klimapolitik sein wird, der uns einfach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begleiten wird, einfach im Hinblick auf die Klimaziele, Klimaneutralität und dann langfristig auch Netto-Negativ-Emissionen insgesamt gesamtwirtschaftlich zu erreichen. Das wird ohne das Carbon Management und die dazugehörigen Technologien sowohl in Deutschland als auch global nicht funktionieren. Und das ist von daher schon eine sehr spannende Herausforderung, bei der ich da gern mich einbringe, soweit ich das kann.
Super, genau. Und dieses Papier, über das wir gesprochen haben, das ich gerade auch schon angesprochen habe, Kundenstoffmanagement, integriert Denken, Anforderungen an eine Gesamtstrategie aus CCS, CCU und CDR, das packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern Markus ist auch dabei. Markus, hi, wie geht's dir?
Hi, auch von mir herzlich willkommen an euch alle. Ja, mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf die Folge, weil das Ganze ist ja schon ein Thema, was die letzten Jahre so ein bisschen eher Tabubereich war und jetzt einfach wieder auf dem Tisch liegt, sich viele Leute damit beschäftigen, man jetzt auch langsam erkannt hat, dass es ohne dieses ganze Thema Kohlenstoffmanagement einfach nicht gehen wird. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr heute so erzählen werdet. Anfangen tun wir aber nochmal ganz kurz mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Wir machen bei dir wieder, Sabine, den Anfang und die erste Frage, ein Kaffee mit oder ohne Zucker?
Ohne Zucker, aber mit Milch.
Mit Milch, genau. Das wäre jetzt noch meine Anschlussfrage gewesen. Du hast ja eine lange Zeit auch in Wien bzw. in der Nähe von Wien gelebt. Deswegen die Frage, Wien oder Berlin?
Berlin, weil ich hier wirklich im Moment gerade am Puls dieser Diskussion bin und es mir sehr viel Spaß macht, hier was beizutragen.
Okay, und für dich die letzte Frage. Lieber Ressourcenmanagement oder Energiemanagement?
Ressourcenmanagement, weil das auch die Grundlage ist für ein gutes Energiemanagement.
Alles klar. Und da genau werden wir auch nochmal gleich ein bisschen drüber weiter sprechen. Dann Johannes, für dich gibt es auch drei Entweder-Oder-Fragen. Die erste Frage, lieber ein Buch lesen oder einen Film schauen?
Tatsächlich lieber einen Film schauen, weil ich auch in der Arbeit sehr viel lese und dann ist die Abwechslung ganz angenehm.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es geht mir ähnlich. Okay, du kommst ja vielleicht, hört man es auch so ein ganz kleines bisschen ja an deinem Dialekt aus der Region Bayern. Deswegen auch an dich die Frage. Bayern, du warst ja, glaube ich, lange in Regensburg, wenn ich das richtig gesehen habe, und auch in München. Deswegen ja, also Bayern oder Berlin?
Ich bin in München und ich bin schon einige Jahre in München, fühle mich hier tatsächlich wohl. Von daher ja, München. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr häufig in Berlin bin, auch im beruflichen Kontext.
Ach, du wohnst auch in München. Ach, das, okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe irgendwie gedacht, okay, na gut, dann war das vielleicht nicht die perfekte Frage, aber dann würde ich auch an deiner Stelle auf jeden Fall München nehmen. Okay, aber für dich die letzte Frage dann. Carbon-Management-Strategie oder Langfriststrategie Negativemissionen? Weil das sind ja die beiden Sachen, über die wir heute auch mal nochmal ein bisschen detailliert sprechen werden.
Ich glaube, Langfriststrategie Negativemissionen, das wäre für mich der Fokus, einfach auch, weil da noch viel mehr Fragen tatsächlich offen sind und das eine spannende Diskussion wird in den nächsten Jahren.
Und damit fangen wir jetzt auch an und steigen in das ganze Thema ein. Julius hat ja am Anfang schon euch gesagt, dass es diese ganz vielen unterschiedlichen Abkürzungen gibt und diese ganz vielen Themenbereiche. Ich habe ja jetzt gerade auch nochmal in der Entweder-Oder-Frage Carbon-Management-Strategie und die Langfriststrategie Negativemissionen. Und um da jetzt so ein bisschen Licht reinzubringen, fangen wir doch einfach mal mit der Frage an, was ist denn eigentlich Kohlenstoffmanagement und was bedeutet das eigentlich? Sabine, magst du mal anfangen?
Sehr gerne. Ich glaube, um diese verschiedenen Elemente einer Carbon-Management-Strategie auseinanderzuhalten, ist es ganz gut, wenn wir uns erst nochmal vor Augen führen, was beim Klimawandel passiert. Da nehmen wir Fossile aus geologischen Formationen, wandeln die zum Beispiel in Energie um und entlassen das CO2 in die Atmosphäre und dadurch verursachen wir dann globale Erwärmung. Wenn wir jetzt die Fossilen ersetzen durch Biomasse zum Beispiel, ja, dann nimmt diese Biomasse, die wir anpflanzen, durch Photosynthese CO2 auf. Aber wenn wir die dann wieder verbrennen zum Beispiel, um Energie herzustellen, dann entlassen wir das CO2 auch wieder in die Atmosphäre. Das heißt, da hat keine CO2-Entnahme, kein CDR stattgefunden. Wenn wir jetzt dasselbe anwenden auf die Fossilen, und sagen, wir scheiden das CO2 aus den Fossilen ab und speichern das geologisch, also CCS, dann haben wir auch kein CO2 aus der Atmosphäre entnommen. Dann haben wir einfach das, was wir vorher freigelassen hätten, abgefangen und gespeichert. Und im allerbesten Fall, wenn wir wirklich 100% Abscheidungsraten hätten, die wir noch nicht mal haben, dann wäre das CO2 neutral. Erst wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, CCS und das Ersetzen der Fossilen durch Biomasse, dann entlassen wir dieses zuvor durch Photosynthese aufgenommene CO2 nicht in die Atmosphäre, sondern nehmen es dann durch die Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, CCS, dauerhaft aus der Atmosphäre. Dann können wir von einer Nettoentnahme von CO2 aus der Atmosphäre sprechen. Und da gibt es natürlich auch ein Akronym vor, Bioenergie kombiniert mit Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, BECCS, das ist BECCS. Und natürlich können wir CO2 auch noch auf andere Arten aus der Atmosphäre entnehmen. Wir können aufforsten, zusätzliche Bäume wieder durch Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen lassen. Wir können auch den Ozean düngen, um die Aufnahmefähigkeit von CO2 durch den Ozean zu erhöhen. Wir können Verwitterungsprozesse beschleunigen, indem wir die Mineralien, die natürlicherweise verwittern würden und CO2 binden würden, ganz fein mahlen und das ausbringen und dadurch die Oberfläche vergrößern und das CO2 dort dann schneller binden. Wir können da eine ganze Reihe von Dingen tun. Das gibt ein ganz großes Portfolio an CDR-Methoden, die im Moment in der Diskussion stehen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, hier den Unterschied zu machen zwischen CDR und CCS. CCS, angewandt auf die fossilen, führt nicht dazu, dass wir auf Nettobasis CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Dann gibt es aber auch noch das dritte Akronym, der dritte Bestandteil so einer Carbon-Management-Strategie, der auch schon erwähnt wurde, CCU. Was steht dahinter? CCU steht für Carbon Capture and Utilization und eigentlich ein ganz positives Narrativ. Das CO2 wird dann nicht als Abfallstoff abgetan, der irgendwo untergebracht werden muss, sondern die Idee ist, aha, das können wir wiederverwenden. Denn viele Industrien, zum Beispiel die chemische Industrie, braucht ja CO2 als Input. Und da gilt es aber, drei Dinge auf jeden Fall im Blick zu behalten. Einmal ist, wo kommt das CO2 her, was ich nutze? Habe ich das vorher aus der Atmosphäre abgeschieden? Das wurde eingangs erwähnt, dieses direkte Filtern von CO2 aus der Umgebungsluft. Habe ich das aus Biomasse, also ist es biogenes CO2 oder ist es fossiles CO2? Ist es fossiles CO2, kann ich eigentlich keine netto-negative Bilanz erreichen, wie ich vorher schon erklärt habe. Der zweite Knackpunkt ist, wie setze ich das CO2 um? Brauche ich dafür sehr viel nicht dekarbonisierte Energie? Sieht meine CO2-Bilanz direkt wieder schlechter aus? Und der dritte Knackpunkt ist, wie lange ist mein CO2 dann in dem Produkt gespeichert? Ist das ein synthetischer Kraftstoff, den ich verwende und dann wird das CO2 gleich wieder in die Atmosphäre entlassen? Oder ist es vielleicht in einem Baustoff gebunden, wo ein Gebäude sehr, sehr viele Jahre dort steht und das dann aus dem Kreislauf herausgenommen ist? Das heißt, hier gilt es ganz sorgfältig abzuwägen, wie sieht die CO2-Bilanz aus? Vor allen Dingen, wenn wir dann auch überlegen, welche Rolle nimmt es ein in so einer Carbon-Management-Strategie und wie sehen auch die Fördermittel dafür aus?
Super, Sabine, für diesen Überblick. Du hast ja gerade auch schon ein bisschen vielleicht nicht die Risiken, aber vielleicht die Limitierung dieser verschiedenen Technologien kurz angesprochen. Also zum Beispiel, du hast es gerade bei CCU gesagt, okay, es kommt drauf an, ist das jetzt ein Brennstoff, der jetzt vielleicht in Flugzeugen oder in Autos benutzt wird und deswegen sofort dann der Kohlenstoff direkt in die Atmosphäre geht, oder ist es eben ein langfristiger Baustoff? Kannst du mir, oder vielleicht möchte das auch Johannes machen, vielleicht kurz einen Überblick auch geben über diese Limitation dieser Technologien, weil das ist ja jetzt keine Silver Bullet, mit der wir alles lösen können, weil wenn man sich euren Bericht hier anschaut, dann ist eine der Überschriften auch CCS birgt Risiken, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Und auch CCU ist Langfristigkeit, CCU ist nicht per se klimaneutral und führt in wenigen Fällen zu einer langfristigen Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Also nur, dass diese Technologien auch im Zweifel nicht perfekt sind und jetzt alle unsere Probleme lösen. Wie wollt ihr das vielleicht nochmal einordnen?
Genau, also was wir da versucht haben rüberzubringen, ist, dass klar CCS und CCU ihre Daseinsberechtigung haben, vor allen Dingen kurzfristig für schwer vermeidbare Prozessemissionen, zum Beispiel in der Industrie, wo wir wenig Alternativen haben, um kurzfristig die Emissionen dann auch runterzubringen. Kann es durchaus Sinn machen, hier CCS zum Einsatz zu bringen, um einfach die Emissionen hier runterzubringen. Aber klar ist natürlich, dass wir längerfristig dann auch auf andere Prozesse setzen müssen und die Dekarbonisierung weiter vorantreiben müssen. Oder eigentlich sagt man ja in der Industrie eher Defossilisierung, weil ja, wie ich eben erklärt habe, Kohlenstoff weiterhin gebraucht wird, auch als Input. Und auch bei CCU stellt sich natürlich die Frage immer, was ersetze ich dadurch? Also führt das dazu, dass ich den Ausstoß von fossilem CO2 vermeide? Dann ist das natürlich vorzuziehen in einem Prozess, in dem ich eine schlechtere CO2-Bilanz in erster Instanz habe. Aber auch im Bereich CDR gibt es durchaus Limitierungen. Also ich habe ja einige Technologien schon mal so ein bisschen Revue passieren lassen, zum Beispiel die Biomasse kombiniert mit der Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, CCS, und die Aufforstung. Beide Methoden gehen davon aus, dass wir einiges zum Beispiel an Landfläche brauchen werden, um dann diese zusätzliche Biomasse anzupflanzen oder diese zusätzlichen Bäume zu platzieren. Und da besteht natürlich Besorgnis, haben wir so viel Land zur Verfügung angesichts auch einer wachsenden Weltbevölkerung, die wir auch noch füttern müssen, angesichts von Zielen der Biodiversität, des Biodiversitätserhalts und so weiter und so fort. Direkte Abscheidung von CO2 aus der Umgebungsluft mag da sehr viel attraktiver erscheinen, einfach weil der Landfußabdruck dieser Technologie nicht so hoch ist. Allerdings ist diese Technologie noch sehr, sehr energieintensiv. Also es ist ein chemischer Prozess, der sehr viel Wärme braucht, und diese Energie muss ja auch erst einmal CO2-frei hergestellt werden, und das in ganz großem Maße. Das heißt, in einem Energiesystem, das wir heutzutage haben, macht es vielleicht noch gar nicht so viel Sinn, sowas zu skalieren, weil wir dann keinen netto negativen Fußabdruck haben. Das heißt, jede dieser Technologien hat so ein bisschen die eigenen Limitierungen, die eigenen Chancen aber auch. Und deswegen glaube ich ganz stark daran, dass wir im Endeffekt bei so einer Strategie nicht auf eine, wie es gerade so schön gesagt hast, Silver Bullet schauen werden, sondern auf ein Portfolio von Technologien und Methoden. Und das wird vielleicht auch nicht das Kostenoptimale sein, denn es wurde ja auch schon erwähnt, es gibt verschiedene Besorgnisse und Präferenzen aus der Bevölkerung, aus verschiedenen Gruppierungen, die denen Rechnung getragen werden muss. Das heißt, so ein Portfolio wird auch Produkt sein eines gesellschaftlichen Diskurses. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir darüber diskutieren, wie wir jetzt voranschreiten.
Spannend, das so zu hören. Johannes, hast du vielleicht noch einen Kommentar dazu? Würdest du gerne was addieren? Und im Zweifel hatte Sabine gerade von diesen schwer vermeidbaren Emissionen gesprochen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich schwer vermeidbar? Und sind die alle gleich schwer vermeidbar? Also wenn wir über Carbon Capture and Storage sprechen, dann wissen wir, okay, das sind nämlich Raffinerien, das sind Zement, so. Aber wahrscheinlich wollen alle gerne schwer vermeidbar sein. Aber sind die denn alle wirklich schwer vermeidbar? Magst du dazu was sagen?
Gerne, ja. Der Begriff ist natürlich prägend für die Diskussion, ganz klar, taucht von vielen Seiten auf, aber er ist in der Tat nicht definiert. Ja, er ist nicht eindeutig definiert und aus unserer Sicht letztendlich auch wissenschaftlich nicht eindeutig definierbar. Man kann da ganz unterschiedliche Kriterien anlegen, und das ist, glaube ich, in der Diskussion dann einfach auch immer wichtig, dass man transparent ist, über welche Kriterien man gerade spricht. Konkret geht es da, man kann wahrscheinlich drei Kategorien unterscheiden. Das eine sind technische Fragen. Gibt es überhaupt technisch Alternativen zum Beispiel zur CO2-Abscheidung an Zementwerken, um eben den Ausstoß dieses CO2s zu vermeiden, zu verhindern? Das ist jetzt bei einigen Prozessemissionen in der Industrie, bei einigen Anwendungen eben heute noch nicht der Fall, teils auch noch nicht wirklich absehbar, dass das vollständig gelingen wird, die Prozessemissionen wirklich auf Null zu senken. Man muss da natürlich auch sagen, das scheint jetzt erstmal klarer zu sein als Kriterium, dieser technische Aspekt. Das ist aber natürlich auch abhängig von weiterem technischen Fortschritt. Das kann sich natürlich auch über die nächsten Jahre nochmal verändern. Das zweite Kriterium, was man anlegen kann, um Schwervermeidbarkeit von Emissionen näher zu fassen oder zu definieren, ist ein ökonomisches, wirtschaftliches, also die Höhe der Vermeidungskosten. Wie teuer ist sozusagen die Vermeidung durch Umstieg zum Beispiel auf erneuerbare Energien und Elektrifizierung von Anwendungen oder durch Umstieg auf Wasserstoffnutzung in Industrieprozessen wieder oder auch im Energiesystem? Da ist aber natürlich auch die Frage, was ist jetzt die relevante Kostengrenze? Also wie hoch ist zu teuer, ja, und dann sind wir auch wieder in gesellschaftlichen Abwägungsfragen, wie Sabine auch schon vorhin angesprochen hat. Also sind das jetzt 150 Euro pro Tonne CO2, sind es 200 Euro oder sind es 300 Euro pro Tonne CO2-Vermeidungskosten, die sozusagen dann rechtfertigen, dass man eine Emission als schwer vermeidbar klassifiziert. Und der dritte Aspekt ist dann tatsächlich gesellschaftlich, kulturell zu sehen, die Frage, welche Produkte, Dienstleistungen wir in welchem Umfang als Gesellschaft noch konsumieren möchten in Zukunft. Da spielen natürlich Fragen von Verhaltensgewohnheiten eine Rolle, von kulturellen Prägungen. Das kann sich natürlich auch verändern, aber da muss man natürlich auch sehen, dass da gewisse, ich sag mal, Hindernisse auch da sind, zum Beispiel jetzt Emissionen aus dem Landwirtschaftsbereich wirklich drastisch zu senken. Und das muss man einfach mit einbeziehen in die Frage, welche Emissionen in Zukunft noch anfallen werden und uns, wenn sie anfallen, dann sozusagen als schwer vermeidbar gelten. Vielleicht noch einen Aspekt zu der Frage zuvor, zu den Risiken oder ja, sagen wir mal, Grenzen der Technologien oder des Kohlenstoffmanagements insgesamt. Ich glaube, man muss in der Diskussion auch einfach sehen, dass der Entwicklungsstand der Technologien generell in Deutschland, aber auch in global noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das heißt, da besteht schon allein um ja einen gewissen Umfang an Kohlenstoffmanagement Kapazität zu errichten bis 2040, 50, ne, zur Mitte des Jahrhunderts hin, einfach erheblicher Skalierungsbedarf, und der lässt sich auch nicht beliebig beschleunigen. Das heißt, wir sind von daher auch eigentlich darauf angewiesen, dass wir viele Emissionen auf, ich sage jetzt mal, klassischen konventionellen Weg reduzieren werden, um dann den verbleibenden Rest durch die Technologien des Kohlenstoffmanagements noch auszugleichen und weiter zu vermeiden.
Ja, ich glaube, ich würde gerne noch eine Minute vielleicht bei diesen Basics zu diesen Technologien bleiben. Und zwar, Sabine, du hattest eben gesprochen, es wird eben nicht die Silver Bullet geben, sondern wir werden ein Strauß, wenn man sagen möchte, von diesen verschiedenen Technologien nutzen. Und Johannes, du hattest jetzt gerade über Preise gesprochen. Könnt ihr uns einen Eindruck geben, grundsätzlichen Eindruck, wo sind wir denn, wenn wir über CO2-Vermeidung pro Tonne sprechen, wenn wir DAX im Kopf haben, wenn wir BECCS im Kopf haben, wenn wir Carbon Capture and Storage im Kopf haben, weil ich kenne die Preise so ein bisschen und die gehen ja sehr auseinander. Und natürlich wissen wir auch nicht, wie die jetzt in 20 Jahren der Fall sein wird. Aber wo sind wir denn aktuell gerade? Also wie nur um der Audience eine Möglichkeit zu geben, das ein bisschen einzuschätzen, wie viel mal teurer ist denn DAX jetzt als CCS zum Beispiel? Also wenn ihr ein paar Preise im Kopf habt, ungefähr.
Ja, so im Bereich von CDR könnte ich schon mal starten, aber Johannes kann das gerne natürlich noch komplementieren. Ich meine, so breit der Strauß ist, den ich da eben aufgefächert habe, so breit ist auch das Kostenspektrum. Am unteren Ende sind wir da bei Aufforstungs- oder auch Verbesserungen im Forstmanagement-Projekten bei wenigen Euro pro Tonne CO2, die da aufgefangen wird. Aber wenn wir dann gerade von DAX sprechen, also der direkten Abscheidung und aus der Umgebungsluft und dann der geologischen Speicherung, dann sprechen wir von mehreren hundert Euro pro Tonne CO2. Und da tun sich natürlich Abgründe auf. Nun ist da, wie Johannes gesagt hat, auch so ein gewisses technologisches Gefälle, also Aufforstung, das machen wir schon lange, da kennen wir uns aus und das ist fortgeschritten, da wissen wir, wie das geht. Auf der anderen Seite ist DAX natürlich eine der neueren Technologien, wo wir natürlich auch noch Schritte auf der Lernkurve tun können und wo wir natürlich auch noch Kosteneinsparungen erwarten. Und gerade angesichts dieser verschiedenen Limitierungen macht es Sinn, auch diese teureren Technologien, die noch nicht so weit sind, noch nicht sozusagen aus dem Programm zu nehmen, auf Basis dessen, wie teuer die sind. Einfach nur mal als Beispiel, jetzt weil ich jetzt schon bei der Aufforstung bin, ist man sich ja auch gar nicht sicher, wenn man jetzt zum Beispiel den Zustand des existierenden Waldes alleine schon anschaut, inwiefern das dann auch eine resiliente Strategie ist unter fortschreitendem Klimawandel. Wir lesen jetzt schon auch in unseren Breitengraden von Feuern, die dann dazu führen, dass das CO2 schnell wieder in die Atmosphäre entlassen wird, Dürren, Befall mit Borkenkäfern und so weiter. Und perspektivisch macht es daher natürlich auch Sinn, Dinge im oder Technologien im Portfolio zu haben, die zum Beispiel mit der geologischen Speicherung da auch permanentere Lösungen anbieten. Das heißt, Vor dem Hintergrund macht es sicherlich Sinn, auch angesichts dieser wirklich hohen Kosten diese Pfade weiter zu verfolgen.
Ich kann da gern noch ergänzen, vielleicht zuerst noch für CCS. Da ist es in der Tat auch so, dass es sehr von der konkreten Anwendung der Technologie abhängt, ob es jetzt an einem Gaskraftwerk oder an einem Stahlwerk oder an einem Zementwerk irgendwie eingesetzt wird. Ich meine, typischerweise liest man so einen Kostenrange von 50 bis 150, 200 Euro für die Abscheidung und Transport und Einspeicherung des CO2. Also man kann das auch, ich habe jetzt mal Zahlen irgendwie so grob von der Internationalen Energieagentur, die hatten jetzt zum Beispiel für Erdgaskraftwerke, glaube ich, waren die Abscheidekosten so bei 80 bis 100 Euro.
Also zu EU-ETS-Level gerade so zwischen 80 und 90, so Kante.
Oberer, ja, also ich glaube, aktuell sind wir nicht ganz da, aber so knapp. Aber dazu kommen dann noch Transportkosten und auch die Kosten der Einspeicherung. Und daran sieht man auch, dass die Technologien jetzt, auch wenn sie verfügbar sind, jetzt nicht immer direkt wettbewerbsfähig sind. Ja, das muss man, glaube ich, schon auch immer dazu sagen noch, dass das jetzt auch nicht so ist, dass man da die Tür öffnet zu den unglaublich wettbewerbsfähigen Potenzialen, sondern dass da die konventionellen Vermeidungstechnologien durchaus auch einfach noch Kostenvorteile haben. Ja.
Und deswegen ist es aber auch sinnvoll, langfristig da politische Rahmenbedingungen zu schaffen, um genau sich dann überlegen, wie kann man denn vielleicht diese Technologien auf günstigere Pfade bringen. Aber ich habe Markus gerade unterbrochen.
Nee, Johannes Wölz ja gerade eben so ein bisschen schon das aufgemacht, dass die Preise natürlich auch ganz unterschiedlich sind, je nach Anwendung etc. Aber habt ihr oder hast du ein Gefühl dafür, wie das auch in den Industrien gesehen wird? Also rechnen die damit auch langfristig, dass sie sagen, wir gehen davon aus, ja, also dass wir im Prinzip dann CCS machen werden? Also ich meine jetzt gerade auch im Hinblick auf eben diese schwer vermeidbaren Emissionen, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, das ist ja immer so ein bisschen die Frage auch, sind sie jetzt wirtschaftlich schwer vermeidbar, sind sie technisch schwer vermeidbar? Also wie ist denn da so die Stimmung in der Industrie?
Also ich würde es mal so sagen, in der Zementindustrie, Abfallindustrie, Papierindustrie war jetzt mein Eindruck auch aus den Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben über das letzte Jahr, dass da schon sehr davon ausgegangen wird, dass dort konkret CO2 abgeschieden werden wird, auch relativ zeitnah in Deutschland, und dass da auch die Erwartung ist, dass das auch längerfristig so sein wird, einfach weil es da einfach technisch tatsächlich einfach nur beschränkt Alternativen gibt, wirklich die CO2-Emissionen auf null zu senken. Man kann sie sicherlich noch reduzieren, aber nicht in dem Umfang, wie es nötig sein wird, um auf Klimaneutralität hinzusteuern. Dort ist es tatsächlich auch so, dass CCS dann als wirklich eine Lösung für die Industrie gesehen wird, sozusagen im Einklang zu stehen mit den Klimaschutzzielen. Bei Gaskraftwerken ist es sicherlich anders, ja. da ist es oder generell, sage ich jetzt mal, im Stromsystem ist es sicherlich anders, weil da die Alternativen einfach breiter verfügbar sind. Da gibt es wesentlich wettbewerbsfähigere Alternativtechnologien. Und da ist jetzt alles, was ich jetzt mitbekommen habe, zum Beispiel so, dass das jetzt nicht geplant wird, in Deutschland Gaskraftwerke mit CCS zu bauen, konkret im Moment.
Vielleicht noch kurz, um ein bisschen über Deutschland hinauszuschauen, denn es gibt ja auch bereits schon kommerzielle Anwendungen von CCS, aber ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, ein Auge drauf zu haben, wie die Anwendung dann genau aussieht. Denn wo sich das rechnet, ist es einfach oft der Fall, dass es eingesetzt wird in Kombination mit dem sogenannten Enhanced Oil Recovery, wo sozusagen das CO2, das Aufgefangene, genutzt wird, um dann aus relativ leeren Reservoirs noch sozusagen das letzte bisschen Öl herauszuquetschen und dadurch sozusagen auch eine Einkommensquelle zu haben. Also ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass es da nochmal einen Anreiz und eine Signalwirkung braucht, um hier für Investitionen für den Klimaschutz den richtigen Anreiz zu setzen.
Ich glaube, ich habe dazu noch eine Frage, und zwar einfach nur eure Meinung zu hören. Ich habe letztes Jahr auch eine Studie zu Direct Air Capture, also DACs, machen dürfen. Und einer der Kommentare, die ich da mehrmals gehört habe, ist, dass DACs und BECs eher erfolgreich werden, wenn wir große Carbon-Infrastrukturen aufbauen, die wir eh für CCS brauchen. Und wenn wir uns jetzt Europa anschauen, dann gibt es da mehrere Großprojekte. Also zum Beispiel, es gibt Northern Lights in Norwegen. Das ist ein großes CCS-Abscheidungsprojekt, wo die CO2 eben unter die Nordsee pumpen wollen. Dann gibt es in Niederlanden im Port of Rotterdam gibt es das Porthos und das Aramis-Projekt. Und da wird jetzt auch sehr stark CO2-Infrastruktur aufgebaut. Würdet ihr das teilen und unterstützen, dass ihr sagt, okay, damit BECCS und DAX irgendwann funktioniert, brauchen wir viel CCS und Carbon-Infrastruktur? Oder würdet ihr sagen, das würde auch gehen, ohne dass wir jetzt Großprojekte mit großen Pipelines bauen?
Ja, ich glaube schon, dass wir eine Infrastruktur brauchen. Wir sehen das bei vielen Piloten in situ, das heißt also vor Ort, ohne weiteren Transport gespeichert wird. Und klar funktioniert das, aber wenn wir skalieren, dann wird es nötig sein, dass wir das CO2 transportieren, um es dann anderswo zu speichern. Und gerade in Deutschland ist es ein wichtiger Baustein, denn da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, wir wollen großskalig onshore speichern. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns das Eckpunktepapier für die Carbon Management Strategie anschauen, dann ist erstmal daran gedacht, jetzt das Kohlendioxid-Speichergesetz in dem Sinne anzupassen, dass Offshore-Speicherung ermöglicht wird, und dafür müssten wir ja dann auch das CO2 von den Quellen transportieren, um das dann in den Hubs, die du teilweise schon gerade gecovert hast oder angesprochen hast, unterzubringen.
Du hast ja jetzt gerade schon CMS, Carbon Management Strategie, angesprochen, und Johannes hatte vorhin ja auch gesagt, dass das Ganze jetzt irgendwie zeitnah passieren muss. Deswegen, um auf dieses zeitnah nochmal zurückzukommen, kannst du uns nochmal einen Einblick darüber geben, wo kommen wir mit dem Thema eigentlich her? Also wie ist die Historie? Ich hatte es ja auch ganz am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen Tabuthema war. Und wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wo stehen wir aktuell? Was sind so die Pläne?
Ja, also gerade im Bereich der Kohlenstoffabscheidung und Speicherung war die Debatte in Deutschland eine sehr, sehr schwierige. Du hast gerade schon richtig gesagt, nahezu ein Tabuthema. Und das hing vor allen Dingen damit zusammen, dass damals die ganze Thematik sehr im Kontext der Fossilen diskutiert wurde. Also CCS für Kohlekraftwerke und so weiter. Und da kam natürlich verständlicherweise die Besorgnis auf, hier ist eine teure Technologie, die dann sozusagen die Lebenserwartung von Kohlekraftwerken weiter verlängert, eventuell vielleicht sogar noch auf Kosten von Geld, was wir eigentlich gerne für die Erneuerbaren zur Verfügung stellen würden. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Besorgnis, was die Technologie an sich angeht. Also geologische Speicherung bei mir um die Ecke, bedeutet das, dass da irgendwelche Risiken sind? Kann das entweichen? Was macht das mit der Formation im Boden? Hat das vielleicht dann auch einen Effekt auf meine auf den Wert meines Hauses, das da vielleicht daneben steht? Also zwei Diskussionsstränge, die es sehr schwierig gemacht haben, dieses Thema weiter zu diskutieren. Und es ist eigentlich erst jetzt, dass diese Diskussion wieder aufgenommen wird, denn nun steht CCS ja ein bisschen in einem anderen Kontext. Ich habe das ja eingangs schon mal ein bisschen versucht zu erklären. CCS eigentlich nicht zusammen mit Fossilen gedacht, sondern zusammen mit biogenem CO2 oder auch atmosphärischem CO2, also bei Direct Air Carbon Capture and Storage, dass man es direkt aus der Umgebungsluft abscheidet. Aber trotzdem hat natürlich die Debatte darum unter der alten Debatte gelitten. Und das hat sich auch in der gesetzlichen Lage niedergeschlagen. Also CCS war lange Zeit oder ist sozusagen noch verboten, sei es also zumindest in der Skalierung definitiv nicht möglich, eher für Forschungszwecke. Aber die Eckpunkte der Carbon-Management-Strategie, die vor kurzem herauskam, zeigen, dass man sich hier öffnet. Das Kohlendioxid-Speichergesetz soll angepasst werden, zumindest erst schon mal in Richtung Offshore-Speicherung. Und das ist natürlich etwas, was ein ganz wichtiges Kernelement ist, um dann so eine Carbon-Management-Strategie auch aufsetzen zu können. Deswegen ist das durchaus begrüßenswert, dass das jetzt in diesen Eckpunkten schon so explizit angerissen wird. Das ist die Carbon-Management-Strategie, die sich vor allen Dingen mit CCS oder auch CCU beschäftigt und daher natürlich auch so ein bisschen schwerpunktmäßig die Industrie in den Blick nimmt. Bei der LNE, weiteres Akronym, Langfriststrategie für negative Emissionen, geht es dann weiter. Da geht es dann vor allen Dingen darum, CO2 aus der Luft abzuscheiden, damit wir dann auch netto negativ gehen können. Und klar gibt es hier Überschneidungen. Wir haben ja eins gerade schon angerissen, die Infrastruktur und auch die Speicherkapazitäten. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass die beiden dann auch ineinander greifen werden.
Und genau, die spannende Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Was macht die Bundesregierung jetzt damit? Das ist jetzt dieses Eckpunktepapier für die Carbon Management Strategie veröffentlicht worden. Aber genau, Johannes, magst du uns jetzt nochmal so ein bisschen einführen? Wie geht's denn damit jetzt weiter? Wie ist der aktuelle Stand? Was passiert da jetzt in den nächsten Monaten damit?
Gerne. Das Eckpunktepapier ist schon zusammen mit einem weiteren Eckpunktepapier zur Langfriststrategie Negativemissionen im Februar veröffentlicht worden. Und wurde tatsächlich jetzt Ende Mai im Bundeskabinett beschlossen, zusammen mit der Novelle des Kohlendioxid-Speichergesetzes, was jetzt in Zukunft Kohlendioxid-Speicher- und Transportgesetz heißen wird. Das heißt, die beiden Dokumente gehen jetzt zur Diskussion in den Bundestag und werden dort, sollen schnell verabschiedet werden, aber ich muss auch gestehen, dass ich keinen genaueren Zeitplan derzeit kenne dazu. Beim Eckpunktepapier zur Langfriststrategie Negativemissionen ist es so, dass da aktuell vor kurzem ein Stakeholder-Dialogprozess gestartet wurde von Seiten der DENA in Zusammenarbeit mit dem BMWK, also dem Bundeswirtschaftsministerium, und dort über die nächsten Monate ein relativ umfangreiches Arbeitsprogramm tatsächlich bearbeitet werden soll in Arbeitsgruppen und diskutiert werden soll mit verschiedenen VertreterInnen aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, von NGO-Seite, sozusagen, um Grundlagen zu schaffen für die finale Strategie. Bei beiden Strategien ist es so, an denen die Bundesregierung im Moment arbeitet, ist es so, dass die eben final die Dokumente noch nicht vorliegen, sondern nur die Eckpunkte bislang bekannt sind. Und ja, bei der Carbon Management Strategie jetzt schon, ja, die Hoffnung ist, dass es bald erscheint, dass die Strategie selber auch dann final bald erscheinen wird. Bei der Langfriststrategie negative Emissionen wissen wir zumindest, dass sich das mindestens bis nächstes Jahr im Frühjahr hinziehen wird, bis das finale Dokument vorliegt und halt auch dieser Beteiligungsprozess abgeschlossen ist.
Okay. Kannst du ganz kurz noch sagen, was tatsächlich jetzt dann drinsteht in diesem Eckpunktepapier? Also was sind denn die Eckpunkte, die jetzt da veröffentlicht worden sind?
Die Eckpunkte zu der Carbon-Management-Strategie beschreiben im Wesentlichen sozusagen den Einstieg in die Kohlendioxid-Speicherung in Deutschland. Also das wird angekündigt, was auch jetzt ja tatsächlich auch im Bundeskabinett beschlossen wurde, dass die CO2-Speicherung in Deutschland anders als früher jetzt eben ermöglicht werden soll, zumindest offshore. Onshore ist es weiterhin nicht erlaubt, CO2 zu speichern, außer zu Forschungszwecken. Und dann beschreibt das Eckpunktepapier in groben Zügen, wo die Bundesregierung sozusagen die Einsatzbereiche für CCS und CCU sieht. Da liegt der Fokus nach dem Papier auf den, wie wir schon angesprochen hatten, schwer vermeidbaren Emissionen, wobei das Papier dann da auch ein bisschen vage bleibt. Also zum einen wird dieser Begriff jetzt nicht näher definiert. Also es bleibt unklar, sozusagen, welche der Kriterien, über die wir schon geredet hatten, da genau angelegt werden sollen. Und zum anderen wird aber auch der Begriff auch ein Stück weit nicht geweitet, aber sozusagen ergänzt mit Aussagen, ja, es ist wichtig, auf Kosteneffizienz im Klimaschutz zu achten. Das heißt, es geht sozusagen der Bundesregierung dann auch nicht nur um die Anwendung von CCS und CCU für schwer vermeidbare Emissionen, sondern unter Umständen auch für andere Anwendungsbereiche. Prominentes Beispiel, was viel diskutiert wird in dem Zusammenhang, sind natürlich die Gaskraftwerke, für die jetzt CCS auch zugelassen werden soll, grundsätzlich rechtlich, wobei eine Förderung da weiterhin ausgeschlossen bleibt. Also es wird nicht staatlich speziell nochmal unterstützt, CCS an Gaskraftwerken einzusetzen. Das bringt mich auch vielleicht zum letzten Eckpunkt sozusagen des Papiers, dass die Bundesregierung da ein Förderinstrumentarium ankündigt für die Anwendung von CCS und CCU, was fokussiert sein soll auf erneut die schwer vermeidbaren Emissionen in der Industrie. genannt werden da konkret eben Zementwerke und Abfallwirtschaft, für die sozusagen dann die Errichtung von Abscheide und Abscheideanlagen für CO2 und die Anschlüsse an die Transportinfrastruktur staatlich gegebenenfalls unterstützt werden soll. Ganz grob so die Punkte jetzt, die dort umrissen sind.
Ich habe, glaube ich, noch zwei Punkte, die mir irgendwie gerade noch im Kopf gewesen sind, Johannes. Und zwar in dieser Pressemitteilung vom BMWK stand drin, dass, wenn Offshore-Speicherung durchgeführt werden soll, dass das nicht in Meeresschutzgebieten passiert, also dass das irgendwie dass die ausdrücklich davon ausgenommen sind. Du hast ja gesagt, dass das nicht legal ist on land, also am Land, also onshore. Aber ich habe irgendwas gelesen von dieser Opt-in-Klausel für Onshore-Speicherung, wo die Länder sich entscheiden können. Ich finde das vielleicht sogar ein bisschen wichtig. Könntest du das nochmal kurz sagen? Also was können die Länder machen oder was können sie nicht machen?
Das ist tatsächlich eine Öffnungsklausel für einzelne Bundesländer, die für sich entscheiden können, die geologische Speicherung onshore auf dem sozusagen eigenen Territorium dann doch zuzulassen. Das ist vorgesehen. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht einschätzen, inwieweit da das Interesse momentan besteht, weil es natürlich Akzeptanzprobleme gibt und man sich da durchaus in wahrscheinlich hitzige Diskussionen stürzen wird müssen, um so etwas durchzusetzen. Aber es ist natürlich schon zu überlegen, wenn es da Möglichkeiten gibt, auf diese Weise dann zum Beispiel auch Transportkosten zu reduzieren und zusätzliche Potenziale zu erschließen. Und das werden sicherlich Aspekte sein, die man in den kommenden Jahren dann auch nochmal neu diskutiert oder vielleicht auch nochmal weiter diskutiert. Der Einstieg jetzt zu sagen, wir von Bundesseite jetzt erstmal Richtung Offshore-Speicherung zu gehen, was ja sozusagen gegeben die deutsche Geschichte um CCS herum durchaus ja auch ein gewisser Schritt ist, ist aber so gesehen ja auch erstmal vielleicht pragmatisch, aber ist aber gleichzeitig auch vielleicht nur ein erster Schritt, ja, den man dann zukünftig nochmal weiter erweitern sollte oder kann.
Ihr habt ja in eurem Papier jetzt ja noch so ein bisschen, also das, was wir auch verlinkt hatten, was Julius am Anfang der Folge auch erwähnt hat, diese Anforderungen an so eine Gesamtstrategie so ein bisschen zusammengestellt und was aus eurer Sicht da die wichtigen Punkte sind. Ich glaube, viele von den Sachen habt ihr ja jetzt immer mal auch jetzt während der letzten Minuten erwähnt. Aber magst du uns nochmal so ein bisschen quasi mitnehmen, was sind denn jetzt so die wichtigsten Eckpunkte eigentlich, die ihr seht? Wo sind die Knackpunkte? Also worauf sollte jetzt bei der Ausformulierung von dieser Carbon-Management-Strategie und auch von der Langfriststrategie Negativemissionen besonders ein Augenmerk gelegt werden?
Ich starte mal, Sabine kann dann gerne ergänzen. Vielleicht mache ich erstmal zwei oder drei Punkte. Also hatten wir jetzt auch mehrfach schon angesprochen. Aus unserer Sicht ist ein wesentlicher Punkt, dass beide Strategien, die von der Bundesregierung jetzt derzeit bearbeitet werden, letztendlich als Gesamtstrategie betrachtet werden müssen im Ergebnis für Kohlenstoffmanagement, für Carbonmanagement insgesamt in Deutschland. Und das heißt auch, dass sie sozusagen dass beide Strategiedokumente dann einen konsistenten Rahmen für diese Technologien aufspannen sollten. Es gibt diese Wechselwirkungen und Überschneidungen zwischen den Technologien, was jetzt Infrastruktur für CO2 betrifft, was den Zugang zu CO2-Speichern zum Beispiel geologisch betrifft, aber eben auch dadurch, dass ja funktional der Umfang der Restemissionen nicht zuletzt davon abhängt, ob jetzt CCS und in welchem Umfang CCS in Deutschland dann zugelassen wird, weil einfach durch den Einsatz von CCS an Punktemissionsquellen dann die verbleibenden Treibhausgase oder die verbleibenden CO2-Emissionen, die noch entstehen werden und in die Atmosphäre entlassen werden, geringer ausfallen können in Zukunft. Und das muss sich ja spiegeln mit den Potenzialen und der Entwicklung der Negativemissionen, die wir dann einsetzen, um diese verbleibenden Restemissionen in Zukunft zu kompensieren und damit dann Treibhausgasneutralität 2045 zu erreichen. Also das ist der eine Punkt. Das ist jetzt im Moment so, dass in den Eckpunkten dort durchaus diese Bezüge zum Teil schon beschrieben werden, aber natürlich sind das Eckpunktepapiere. Das heißt, das ist jetzt derzeit noch nicht wirklich abschließend zu beurteilen, ob das wirklich systematisch gut zusammengedacht wird und als gemeinsame Strategie letztendlich dann aufgefasst wird. Die zeitliche Abfolge, die ich ja vorhin schon kurz erwähnt hatte, dass die Carbon-Management-Strategie ein Stück weit vor im Prozess, im Arbeitsprozess vor der Langfriststrategie negative Emissionen steht, macht es vielleicht auch ein Stück weit erstmal noch komplizierter, ja, beides wirklich dann sozusagen gut aufeinander wechselseitig abzustimmen. Der zweite Punkt, den ich da noch herausgreifen möchte, jetzt erstmal aus dem Papier, ist die Frage von CCU. Das hatte Sabine bei der Einführung auch schon angesprochen, dass es aus unserer Sicht da extrem wichtig ist, eben CCU einerseits differenziert zu betrachten, das heißt klar zu differenzieren, welchen Klimaschutzbeitrag man durch die Nutzung von CO2, das abgeschieden wurde, tatsächlich erzielt wird. Da muss man differenzieren nach der Quelle von CO2. Ja, also kommt das CO2 aus der Atmosphäre oder kommt es aus fossilen Emissionen letztendlich? Und man muss sich fragen, wo das CO2 eingesetzt wird. Das heißt, wie lange bleibt es tatsächlich stofflich dann gebunden? Und wird es über sage ich mal, einen gewissen Zeitraum im Produkt gehalten und erst dann anschließend in die Atmosphäre entlassen oder gegebenenfalls anschließend nach Ende des Produktzyklus sogar wieder aufgefangen und dann geologisch gespeichert. Also das sind relativ komplexe Prozessketten denkbar und man sollte in der Regulierung und generell auch von der Bewertung der Technologie eben da genau darauf achten, welche Prozesskette man da im Blick hat. Und das wird im Moment nach unserem Eindruck in den Eckpunkten noch nicht so genau ausdifferenziert. Also da wird oft CCS und CCU gleichgesetzt zum Umgang für schwer vermeidbare Emissionen, was aber im Ergebnis halt eigentlich nicht gleichwertig ist oder nur in ganz beschränkten Fällen wirklich gleichwertig ist. Sabine, magst du ergänzen?
Genauso, ja, ich würde gerne noch ergänzen. Genauso fehlt mir so ein bisschen noch eine Differenzierung bezüglich der verschiedenen Funktionen, die CDR hat. Denn CMS und LNE müssen stark ineinander greifen, haben Überlappungen beziehungsweise müssen in sich konsistent sein, wie Johannes das beschrieben hat. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist der Aspekt, dass wir sprechen jetzt immer über die schwer vermeidbaren Emissionen, die wir irgendwie ausgleichen müssen mit den verschiedenen Bausteinen des Carbon Managements, insbesondere auch CDR. Aber was ich ja eingangs auch schon mal erwähnt habe, ist, dass wir ganz kurz davon stehen, einen sogenannten Overshoot zu erzeugen, also sozusagen unser Carbon-Budget zu überziehen und dann mittelfristig auch das Temperaturziel zu überschreiten. Und eine andere Funktion von netto-negativen Emissionen von CDR ist nämlich, dass wir durch die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre den Temperaturanstieg wieder zurücksteuern. Und angesichts der Tatsache, dass wir jetzt doch kurzfristig bis mittelfristig da eher auf begrenzte Potenziale schauen, was wir dann da vielleicht an Speichern kurz- und mittelfristig zur Verfügung haben werden, fehlt mir so ein bisschen auch ein Ansatz dafür zu priorisieren, wofür denn CDR wirklich oder wofür diese begrenzten Potenziale dann wirklich eingesetzt werden. Und das wirft auch noch mal so ein bisschen ein anderes Licht auf die Diskussion um die schwer vermeidbaren Emissionen. Du hast das eingangs so schön gesagt, jeder wäre gerne schwer vermeidbar, insbesondere wenn daran dann auch die Fördermittel aufgehangen sind. Aber das ist natürlich auch eine dynamische Frage. Also können wir die Restemissionen noch weiter drücken, um dann Potenzial übrig zu haben dafür, die Temperatur dann auch wieder zurückzufahren, mit all den Risiken und Unsicherheiten, die so ein Prozess natürlich mit sich bringt. Ich finde, das ist auch nochmal eine Diskussion, die im Moment noch gar nicht prominent geführt wird, die aber auch nochmal unterstreicht, wie stark CMS und LNE dann zusammengreifen werden, denn die werden ja auf dieselben Speicherpotenziale zurückgreifen werden müssen.
Das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr gute Einordnung und das auch nochmal vielleicht im Kontext von diesen Preisen auch zu sehen. Also genau, was ist denn schwer vermeidbar, was ist denn wirklich richtig teuer und was sind vielleicht die günstigen Wege, wie wir eine Tonne CO2 vermeiden können? Und wir sind uns ja einig darin, dass CCS, CCU, CDR, dass das alle teure Technologien sind und es einfach andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel den Ausbau Erneuerbaren, der viel, viel günstiger ist und dass wir da natürlich substanziell darauf fokussieren müssen. Vielen Dank, lieber Johannes, vielen Dank, liebe Sabine, dass ihr heute dabei wart, uns ein bisschen die Fackel zu leuchten in diesem doch sehr komplexen Bereich des Carbon Management. Und ich freue mich insgesamt wunderbar, dass wir in Deutschland da jetzt auch auf dem Weg sind, auch wenn wir natürlich noch einen kleinen Weg vor uns haben, der auch nicht ganz unsteinig ist, aber dass wir zum Beispiel nach den USA, die da auch relativ stark schon in den letzten Jahren unterwegs sind, dass wir jetzt auch in Deutschland und Europa da auf den Weg gemacht haben und natürlich, dass es so wunderbare BeraterInnen wie euch beiden gibt, die den Prozess begleiten und vielleicht auch ein paar gute Gedanken haben, wie man sowas eben integriert denken kann. Deswegen vielen Dank, dass ihr heute da euch die Zeit genommen habt und viel Erfolg bei euch in den Prozessen natürlich auch und in der Politikberatung. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Gute euch. Bye, bye und ciao.
Dankeschön.
Danke.
Recap. Markus, was hast du mitgenommen? Was sind deine Gedanken nach der Folge?
Meine Gedanken sind nach wie vor, ich finde es echt extrem spannend, also wie präsent dieses Thema jetzt einfach wieder ist, weil ich erinnere mich wirklich noch dran an meine Anfänge in dem ganzen Themenbereich, dass dieses Großthema CCS einfach komplettes Tabuthema war, im Prinzip dieses Dark Cell, das CO2-Removal aus der Luft, das auch komplettes Tabuthema war, dass man eigentlich da nicht darüber gesprochen hat, vor allem eben die Speicherung. Sabine hatte das ja auch in der Folge gesagt, dass da super viele Vorbehalte gibt, dass ja auch die Bevölkerung da einfach große, ja im Prinzip halt Begehren dagegen hat. Es ist ja jetzt auch in den Eckpunkten von der Carbon-Management-Strategie, ist es ja auch so, dass es hauptsächlich jetzt eben offshore passieren soll, noch nicht onshore. Ich glaube auch, um dem Ganzen noch so ein bisschen Rechnung zu tragen. Also ich finde es schon sehr spannend, was für eine Dynamik das jetzt angenommen hat. Folgt wahrscheinlich auch daraus, dass es einfach die meisten Szenarien zeigen, dass es ohne dieses Carbon Management nicht mehr funktionieren wird und dass wir das im Prinzip halt brauchen werden. Und den zweiten Punkt, den ich noch sehr spannend fand oder finde, ist, dass diese beiden Strategien, also die Carbon-Management-Strategie und die Langfriststrategie für die negativen Emissionen, dass die jetzt beide parallel entwickelt werden. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob da vielleicht nicht sogar besser wäre, wenn man das komplett integriert, also auch in einem Dokument betrachten würde, weil das hatten ja jetzt auch Johannes und Sabine mehrfach betont, dass es eben total wichtig ist, das integriert zu betrachten und da so eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Und da ist natürlich, wenn unterschiedliche Referate in den unterschiedlichen Ministerien dafür zuständig sind, die Absprachen wahrscheinlich nicht leichter. Und das kann dann eventuell dazu führen, dass das zwar schon irgendwo integriert gedacht wird, aber vielleicht das Potenzial, was eigentlich drin stecken würde, nicht so ganz gehoben wird. Aber wird man jetzt sehen. Es ist ja, wie gesagt, jetzt nur die Eckpunkte veröffentlicht. Also da wird ja noch richtig viel Arbeit jetzt ja auch reingesteckt werden in den nächsten Monaten und Wochen, um das Ganze dann weiter auszuarbeiten. Also ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Was hast du mitgenommen?
Erstmal möchte ich, glaube ich, deinen ersten Punkt nochmal reiterieren. Du hast ja gesagt, dass CCS einfach ja off the agenda war in den letzten Jahren. Und ich kann mich erinnern, 2013, als ich bei Fraunhofer angefangen habe, gab es tatsächlich ein Forschungsprojekt von einer Kollegin, Dr. Elisabeth Dütschke, die alle vier CCS-Projekte, die es in Deutschland gab, evaluiert hat und da kam ganz klar wieder, kam auch dieses raus, diese zwei Punkte, dass es Social Acceptance Probleme oder Herausforderungen eben gab und dass man eben auch noch nicht so, vielleicht der Druck noch nicht hoch genug war. Und ich glaube, dass diese zwei Punkte, die jetzt eben anders ist, ist erstmal, dass es nicht dafür benutzt werden soll, um Kohlekraftwerke zu verlängern, das Leben zu verlängern und eben, dass es eben nicht onshore ist, sondern eher offshore. Und das sehen wir zum Beispiel auch in anderen Ländern in Europa. Ich war letzte Woche in den Niederlanden und habe dort dieses, ja, das größte Mainland Europa, also das größte CCS-Projekt in Mainland Europa mir anschauen dürfen und habe da Interviews geführt. Und da ist es eben auch so, dass das CO2 eben offshore unter der Nordsee in ehemaligen Gasfeldern 20 Kilometer vor der Küste verpresst werden soll und dass es eben nicht mehr um die Verlängerung von fossilen Energiekraftanlagen geht, sondern eben nur um Hard-to-Abate, also schwer zu vermeidbare Emissionen aus dem Hafen in Rotterdam. Also genau diese zwei Punkte, die wir auch jetzt vielleicht in Deutschland in der Diskussion sehen, sehen wir dort auch. Und ich glaube, wenn CCS durchgeführt werden soll, dann brauchen wir diesen Druck, den wir jetzt haben, dass wir, ne, dass CO2-Emissionen einfach zu groß sind. Und wir brauchen im Zweifel eben, dass das offshore passiert und dass es eben nicht zur Verlängerung von fossilen Technologien genutzt wird. Ich glaube, das ist so einer dieser Key Findings, die wir vielleicht hier auch genau mitnehmen können. Was ich aber nochmal reiterieren wollte auch, ist, dass eben CCS nicht perfekt ist. Ne? Also wir sprechen mal davon, dass wir dann eben diese schwer zu vermeidbaren Emissionen damit abdecken können. Aber tatsächlich ist es so, dass diese großen Firmen, so wie AKK und Capture zum Beispiel hier in Norwegen, die sagen auch sehr ehrlich, naja, wir schaffen eben was, 85%, 90%, 95%. Das heißt, wir sind bei einer Low-Carbon-Technologie. Wir sind aber nicht bei einer Zero-Carbon-Technologie, weil immer noch 5 bis 10, vielleicht sogar 15%, wenn das nicht gut eingestellt ist, der Emissionen immer noch von den Refinerien, von den Zementwerken, von der Stahlproduktion immer noch in die Atmosphäre geht. Also es ist nicht perfekt. Und trotzdem ist CCS eben immer noch günstiger als diese anderen Alternativen, die wir auch besprochen haben, also als BECCS und DACCS, weil da hatte ja Sabine von mehreren hundert Euro gesprochen. Bei Climeworks wird gemunkelt, dass wir eher sogar 1.000 Euro sind oder Dollar.
Ja. Weil es ist, ja, das ist schon auf jeden Fall eine ganz andere Preisnummer.
Ist eine ganze Order of Magnitude weit weg von dem, was wir bei CCS sehen. Also da muss man sich überlegen, okay, die Euros, die wir haben, die wir investieren wollen, wo investieren wir die am cleversten? Und trotzdem ist das, glaube ich, auch wichtig, was diesen Punkt, den sie gesagt hat, dass es da eben Lernkurven gibt und dass wir eben, wenn wir jetzt investieren, vielleicht 2040, 2050, dort Technologien haben, die substanziell günstiger sind, weil man muss vielleicht auch Geld in solche Technologien und in die Forschung da investieren, damit man dann tatsächlich Technologien hat, die in 20, 30 Jahren vielleicht kompetitiv sind oder jedenfalls dann nicht das gesamte GDP, das Bundesinlandsprodukt, auffressen, wenn wir dann merken, okay, wir sind in einer Post-3-Grad, in einer Post-4-Grad Welt angelangt, wo wir natürlich alle Angst vor haben, dass wir das und hoffen, dass wir es vorher noch hinkriegen. Genau, das sind meine Punkte, die ich nochmal adden wollte. Ich fand die Folge aber richtig, richtig spannend und ich habe mich voll gefreut, dass Sabine und Johannes sich die Zeit genommen haben und wir merken insgesamt, dass eben das Thema Fahrt aufnimmt und deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass wir vielleicht im Jahr auch nochmal eine neue Folge machen zu diesem Thema, um zu gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich passiert, was sind die Updates, wo sind wir jetzt gerade, was sind die Pläne, genau.
Ja. Genau, würde ich auch sagen, können wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielen Dank an euch alle fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen, aber es waren ja auf jeden Fall, denke ich, sehr viele spannende Punkte dabei, auch eine sehr gute Einführung ins Thema. Wenn ihr Interesse habt und euch die Folge gefallen habt, freuen wir uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify oder einem anderen Podcast-Catcher, über den ihr den Podcast hört. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen mit der neuen Folge des Npower Podcasts. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.